in der Kinderszene. Ich muss auch heute Morgen mit einigen Vorbemerkungen beginnen, die mir sehr wichtig sind. Die erste Vorbemerkung ist ein Dank. Ein Dank für euch, die Mitarbeiter in der Kinderarbeit. Ich musste gestern Abend mal zurückdenken an meine eigene Kindheit. Und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass ich so weit wäre in meinem christlichen Glauben, in meiner Erkenntnis, ohne die gute Kinderarbeit in meiner Gemeinde. Das schätzt man ja, je älter man wird. Als Kind habe ich das nicht so empfunden, dass das schön war. Man musste halt zur Sonntagsschule. Aber wenn man dann ein bisschen älter wird und schaut zurück und sieht dann vielleicht auch manche Kollegen und Freunde, die keine Kinderarbeit erlebt haben, da wird man tief dankbar. Und so möchte ich euch danken für eure Arbeit, die sicherlich nicht einfach ist. Und wir werden ja heute Morgen einiges hören, auch über die Herausforderungen unserer Zeit. Ich möchte euch danken für all euren Einsatz, den ihr tut für die kommende Generation, für unsere Kinder. Und möchte euch bitten, bleibt am Ball, seid treu dabei, tut es für den Herrn, auch durch Schwierigkeiten hindurch. Es ist ein ganz wichtiger Dienst. Vielleicht werdet ihr nicht viel Dank bekommen, vielleicht erst ganz, ganz späten Dank von Leuten, die vielleicht dann schon 20 Jahre aus eurer Kindergruppe heraus sind. Aber tut es mit Freude am Herrn und in der Freude liegt unsere Stärke. Also vielen Dank. Die zweite Vorbemerkung hatte ich gestern schon gesagt, ich bin kein Experte für Kinderarbeit. Das heißt, ich verstoße mit diesem Referat gegen eine Grundregel der Wissenschaft, die heißt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Als ich meinen Kollegen an der FTA in Gießen sagte, sie sollten doch mal intensiv am Samstagmorgen für mich beten, ich müsste einen Vortrag über Trends in der Kinderszene halten, haben sich halb tot gelacht. Also nehmt das alles vielleicht heute Morgen mal als Geblök eines Laien, wie C.S. Lewis das mal genannt hat, Ausführungen eines Idealisten, eines Unwissenden. Und vor allen Dingen möchte ich euch auffordern, mitzudenken. Es geht mir ja hier um gesellschaftliche Trends der Kinderszene. Was ich heute Morgen nicht leisten kann, ist diese Umsetzung nun in eure konkrete Situation vor Ort. Das müsst ihr selbst leisten. Ich weiß, dass wir manchmal auch so die Tendenz haben, in unseren Konferenzen den Leuten alle Antworten auf dem Tablett darzubieten. Dann braucht man nicht mitzudenken. Heute müsst ihr mitdenken. Was bedeutet die gesellschaftliche Situation der Kinder für eure Jugendarbeit, für eure Kinderarbeit, für die Sonntagsschule? Das sind Sachen, die ihr selbst umsetzen müsst und ich hoffe, dass ihr auch da ein Stück weiterkommt im persönlichen Nachdenken. Hier sei nochmal gesagt, die Szenen der Kinderarbeit oder der Kinder an sich sind ähnlich wie die Trends in der Gesellschaft. Die Kinder spiegeln im Kleinen ja die Gesamtgesellschaft wider. Deswegen sind Kinder auch nicht verantwortlich für ihre Trends. Denn diese Trends sind gesellschaftliche Trends, die oft auch durch die Erwachsenen erst auf die Kinder Einfluss nehmen. Kinder sind eben auch Kinder ihrer Zeit, wie wir es waren, und sind deswegen auch besonders in der gesellschaftlichen Entwicklung eingebunden. Dritte Vorbemerkung. Ich beschränke mich bei diesem Referat heute Morgen auf das Thema Trends in der Kinderszene. Also im Gegensatz zu dem ausgedruckten Programm möchte ich heute Morgen nicht über die Jugendszene sprechen. Zum einen, weil die meisten von uns ja in der Kinderarbeit ihren Dienst tun und zum anderen, weil das Thema dann viel zu groß wäre. Also als wir das besprochen haben, Hartmut Jäger und ich, habe ich gesagt, nimm mal Trends in der Kinder- und Jugendszene, dann kann ich mich immer noch entscheiden, welche Szene ich nehme. Habe aber dann in der Vorbereitung gemerkt, dass wir uns hier spezialisieren sollten auf Kinderszene. Über die Jugendszene, wer da Informationen haben will, ich habe vor etwa einem Jahr mal mehrere Vorträge gehalten bei dem mobilen Treffpunkt, bei den Mitarbeitern über Trends in der Jugendszene. Darüber gibt es eine ganze Reihe Kassetten, die auch im Laufe der Tage hier zu erwerben sind. Also wer da nähere Informationen haben möchte, der kann sich dann bei den Mitarbeitern hier melden und diese Kassetten vielleicht bekommen. Vierte Vorbemerkung. Literatur zum Thema Trends in der Kinderszene. Es ist erstaunlich, es gibt seit 3-4 Jahren sehr viel Literatur über die Frage, was tut sich eigentlich bei den Kindern. Das ist sogar ein gewisses Modethema geworden bei den Pädagogen. Und deswegen kann man also nur auswählen aus der Flut von Literatur. Ein Buch möchte ich sehr empfehlen. Ich halte es eigentlich für das Beste zu diesem Thema. Das Buch von Peter Büchner und Burkhard Fuß herausgegeben, Vom Teddybär zum ersten Kuss. Schöner Titel, Wege aus der Kindheit in Ost- und Westdeutschland. Es ist kein christliches Buch, eine mehr soziologische Studie über die Kinderszene in West- und Ostdeutschland. Auch ein Vergleich dieser beiden Gebiete und so die wichtigsten Trends. Das Buch ist von 96 herausgegeben im Verlag Leske und Budrich in Opladen, wo ja sehr viele Bücher auch aus der Kinderszene oder über die Kinderszene erschienen sind. Vom Teddybär zum ersten Kuss. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie werde ich heute Morgen versuchen auch zu präsentieren. Es gibt natürlich sehr viel andere Literatur. Die wichtigsten Autoren aus der säkularen Szene sind Völling Albers, den Namen müsste man mal gehört haben, auch ein Professor, der sich ausschließlich mit der Kinderszene beschäftigt. Völling Albers hat viele Bücher geschrieben, die kann ich fast alle empfehlen. Schulkinder heute ist vielleicht sein bekanntestes, Auswirkungen veränderter Kindheit auf Unterricht und Schulleben und einige Sammelbände von ihm auch über die Veränderung der kleinen Kinderszene. Völling Albers, ist mit Bindestrich wird das geschrieben. Und ein anderes Buch, auf das ich dann im Laufe des Referats nochmal zu sprechen komme, ein etwas älteres, ist das Buch von Neil Postman, Das Verschwinden der Kindheit. Ein etwas älteres Buch, schon aus den 80er Jahren, aber wie ich meine, immer noch sehr aktuell. Neil Postman, das Verschwinden der Kindheit. Lassen wir soweit die Vorbemerkung kommen zu einem ersten Hauptpunkt. Ja? Ja, gut, die Frage ist hier, wo ist der Schnitt zwischen Kindern und Jugendlichen? Dazu muss ich sagen, die Übergangszeit zwischen Kinder- und Jugendszene ist ja das Alter zwischen 10 und 14. Da kommen wir zu einem ersten Problem eigentlich unseres Themas. Es gibt relativ wenig empirische Untersuchungen über die Kinderszene. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man Kinder unter dem 10. Lebensjahr relativ schlecht befragen kann. Also Trends in der Erwachsenenszene, die kann man natürlich durch Befragungen herausbekommen. Aber man kann schlecht ein 6-jähriges Kind fragen, hör mal, welche Trends gibt's bei dir? Das ist etwas schwierig. Das heißt, diese meisten Studien, die ich gerade genannt habe, beziehen sich auf diese Phase zwischen 10 und 14, also der Übergang zwischen der Kindheitsphase und dem jugendlichen Alter. Weil mit den Kindern kann man schon richtige soziologische Befragungen mehr oder weniger machen. Alles, was da drunter ist, ist empirisch halt sehr schwierig. Und da hat man oft die Gefahr, dass mehr die Ergebnisse schon durch die erwachsenen Befrager eruiert sind und praktisch vorbestimmt sind, als weniger von den Kindern. Das ist also ein größeres Problem, wie man überhaupt rausbekommen kann, was Kinder so denken und was Kinder wirklich bewegt. Das ist sehr, sehr schwierig. Und da ist also meines Erachtens auch wenig Literatur, die wirklich das wiedergibt, was in Kindern sich abspielt. Also das ist ein großes Definitionsproblem. Nun, ich fange an mit Punkt 1 und nenne ihn Kinder und Erwachsene ein zwiespältiges Verhältnis. Es ist interessant zu lesen, auch in diesen Büchern, dass unsere Gesellschaft, besonders im Westen, Gesundheit, langsam kinderfreundlicher wird. Die Betonung liegt auf langsam kinderfreundlicher. Eine gewisse Veränderung macht sich schon bemerkbar. Wir haben heute viel mehr Familienzeitschriften auf dem Markt als früher. Überhaupt dieses Thema Familie ist heute wesentlich zentrierter. Das hängt natürlich mit dem gestern skizzierten gesellschaftlichen Trend zusammen. Familie war in den 60er und 70er Jahre mega out, wie man so schön sagt. Denn Familie, das waren irgendwelche Verhaltensmuster aus der bürgerlichen Generation, was natürlich von den Linken völlig abgelehnt wurde. Hier hat sich seit Ende der 80er Jahre der Trend verändert. Familie wird problematisiert, wird thematisiert. Und Familie, das ist ein großer Trend. Das heißt jetzt nicht, dass man alle frohlocken sollte und endlich wieder Familie und so weiter, aber man sehnt sich wieder nach der Familie. Und das zeigt sich auf dem Buchmarkt und Zeitschriftenmarkt sehr stark. Und Family und so weiter, das gibt es ja nun auch in christlichen Kreisen, das sind ja Zeitschriften mit einem relativ weiten Verbreitung, auch in der säkularen Szene. Es gibt natürlich darüber hinaus, auch Gott sei Dank, eine ganze Menge Initiativen auf dem Kinderzeitschriften- und Büchermarkt. Also Organe, Zeitschriften für Kinder jedes Alters, das wird ja stark differenziert mittlerweile, auch altersspezifisch. Und das zeigt sich auch in der christlichen Szene, dass sich hier einiges getan hat. Also die Gesellschaft wird langsam kinderfreundlicher. Wir freuen uns über mehr Kindergeld. Das Bundesverfassungsgericht hat vor einigen Tagen festgestellt, Familien müssen besser gestellt werden. Und der große finanzielle Segen steht dann aus für die Jahre 2000 und 2002. Allerdings ist das Geld nicht da, deswegen ist natürlich zu befürchten, dass uns das Geld an anderer Stelle wieder weggenommen wird, was wir dann über den Familienlastenausgleich und anderes bekommen. Immerhin, es ist klar, Kinder sind wichtig und Familien sind ein großes Thema. Kinder werden wichtiger genommen. Es gibt heute viele Geschäfte nur für Kinder. Auch sowas kenne ich aus meiner Kindheit kaum. Es gibt Kinderecken in Kaufhäusern, wo man das Kind dann möglichst vor das Kino setzen kann, damit man in Ruhe einkaufen kann. Es gibt Kindertagesstätten. Es gibt viele Nachhilfevereine. Auch McDonald's hat es erkannt und bietet natürlich die Rutsche an für die Kinder. Und natürlich feiern wir unseren Kindergeburtstag auch dort. Das Wahlalter soll heruntergesetzt werden. Von jetzt 18 auf 16 und manche fordern sogar auf 14 oder 12 Kinder an der Wahlurne. Wem nützt das? Müssen wir unsere Wahlprogramme verändern, damit Kinder uns dann wählen? Interessant, Kinder werden sogar zu Talkshows eingeladen und diskutieren mit den Großen und mit den Experten und nennen ihre Meinung, ihre kindliche Meinung auch zu Themen, die gar nicht kindgerecht sind. Kinder leiten sogar heute ganze Comedy-Sendungen im Fernsehen. Sie sind Moderatoren geworden, 12- und 14-Jährige. Die großen Fernsehhäuser haben eigene Kinderkanäle seit einigen Jahren, wo nur Kinderprogramm gemacht wird. Und auch in unseren evangelikalen Gemeinden hat sich ein bisschen was getan. Es gibt die Krabbelkreise in unseren Gemeinden, die übrigens einen großen Erfolg haben und die sicherlich auch eine gute missionarische Arbeit tun. In unseren Gemeindehäusern gibt es, Gott sei Dank, seit einiger Zeit Eltern-Kind-Räume. Auch das halte ich für sehr positiv und wichtig. Und auch hier sieht man ein neues Interesse an Eltern, an Kindern und an Familie. Aber ich nannte unser Kapitel Kinder und Erwachsene ein zwiespältiges Verhältnis. Denn obwohl nun ein neues Interesse an Kindern in der Gesellschaft und in den Gemeinden vorhanden ist, merken wir immer noch, es bleibt viel zu tun. Alle empirischen Studien über die Kinderszene zeigen nämlich, dass Kinder eine häufig vergessene, zumindest aber vernachlässigte Gruppe in unserer Gesellschaft sind. Kinder sind immer noch Außenseiter. Sie haben in den wichtigen Fragen des Lebens keine Lobby. Sie haben keine Gewerkschaft. Die Kinder dürfen nicht wählen und deswegen kümmern sich auch Politiker selten um Themen, die mit Kindern zu tun haben. Das Verhältnis der Gesellschaft zu den Kindern ist also, man könnte das so formulieren, ambivalent, zwiespältig. Jeder findet Kinder toll. Und keiner sagt etwas gegen Kinder. Und doch, wenn wir konkret hineinschauen in die gesellschaftlichen Entwicklungen, werden Kinder häufig vernachlässigt. Und haben Kinder in dem Sinne keinen politischen oder gesellschaftlichen Einfluss. Und viele Entscheidungen unserer Gesellschaft sind, ohne dass man es möchte, kinderfeindlich. Also beides. Kinder haben einen hohen Prestigewert. Und Kinder werden häufig vernachlässigt. Das ist zwiespältig. Warum haben Kinder denn im Augenblick in unserer Gesellschaft so einen hohen Prestigewert? Nun, ich denke, dass es zwei Gründe gibt, warum man sich heute gerne mit Kindern ablichten lässt. Auch Politiker machen das ja neuerdings gerne. Oder warum Kinder so häufig in den Medien vorkommen. Der erste Grund ist, es gibt so wenige. Raritäten sind immer kostbar. Ich zeige dazu eine Tabelle über die Geburtenziffer in West- und Ostdeutschland in den letzten Jahren seit 1950. Wir sehen darin, in der durchgezogenen Linie die Werte für Westdeutschland, die gestrichelte für Ostdeutschland, dass der Höhepunkt der Geburtenziffern erreicht wurde in den 60er Jahren. Das ist ja die Baby-Boomer-Generation, so nennt man das, die geburtenstarken Jahrgänge. Und wir sehen, dass hier die Geburten je Frau in den 60er Jahren bei 2,5 Geburten pro Frau lag. Das war so der High Point. Also 2,5 ist natürlich der Durchschnittswert, das ist klar. Und ihr seht, dass seit Ende der 60er Jahre diese Kurve dramatisch nach unten ging. Die Gründe kann ich jetzt hier nicht entfalten, das hatte natürlich auch mit der Pille etwas zu tun, aber es gibt auch andere Gründe. Und dann sich so Mitte der 70er Jahre auf niedrigem Niveau einpendelte. Also jede Frau bekommt heute im Durchschnitt 1,4 Kinder in Deutschland. Diese etwas technische Zahl soll einfach nur beweisen, wir sind ein sterbendes Volk. Und das hat auch Auswirkungen auf die Kultur unseres Landes. Ich nannte das gestern schon, es gibt Statistiken, die das natürlich nun weiterrechnen, einmal bis in die Jahre 2020 und 2030. Und das hat erhebliche Konsequenzen auch für unser Gemeinschaftsleben hier im Land. Ich zeige eine zweite Folie, die ist ganz neu, aus der letzten Woche. Das Magazin Focus hatte wieder einmal auch etwas über Familie drin. Wie viel Nachwuchs braucht die Nation? In dieser Statistik wird zunächst einmal rechts aufgeklärt, wie viele Geburten gibt es in unserem Land pro Jahr. Wir sehen, die Zahl der Neugeborenen Mitte der 60er Jahre lag sie bei etwa 1,3 Millionen pro Jahr und ist zurückgegangen auf etwa 800.000 im Jahr 1997. Also wir sind ein geburtenschwaches Land. Und auf der linken Seite sehen wir nun etwas, wie ich meine, noch Interessanteres für uns. Wir sehen nämlich, dass die meisten Familien heute nur ein Kind haben. Das ist sehr wichtig, denke ich, auch für die Kinderarbeit. 6,6 Millionen Familien haben ein Kind und dann 4,9 Millionen zwei Kinder. Und wenn ihr drei Kinder habt, dann seid ihr schon die Minderheit. Und was also vier Kinder hat und mehr, 0,4 Millionen, das heißt 400.000, das ist natürlich schon asozial und also völlig Außenseiterstellung. Also früher gab es ja, glaube ich, das Mutterkreuz für sechs Kinder oder wie viel? Also das müssen wir heute schon für drei Kinder bekommen oder was weiß ich. Nun mag das, wir mögen darüber lachen, aber es ist eine unglaublich starke Veränderung. Auch für unsere Familien- und Gesellschaftssituation Ein-Kind-Familien oder Zwei-Kind-Familien. Ich werde darauf natürlich gleich nochmal zu sprechen kommen. Also wir sehen hieran, das Interesse an den Kindern hängt natürlich damit zusammen, dass sie so selten geworden sind. Ich sagte gestern schon, Kinder stören heute den Narzissmus der Gesellschaft. Das ist die Selbstliebe, die Selbstverwirklichung. Wer Kinder hat, kann über seine Zeit nicht mehr frei verfügen, erlebt Kontrollverlust, wie die Soziologen so schön sagen. In einer Sicherheitsgesellschaft, in der wir alle schön alles absichern wollen, stören die Kinder. Denn die Kinder durchbrechen oft unsere Sicherheiten. Und sie sind die Gründe für die niedrige Geburtenrate in unserem Land, der Individualismus, die Verstädterung der Welt, der Egoismus, das sagen die Soziologen sehr deutlich, und auch vielleicht die zunehmende Bildung in unserem Land, die dazu führt natürlich, dass man sehr lange heute studiert, die Familiengründung sehr weit nach hinten geschoben wird und dadurch auch in einem bestimmten Alter das Interesse an Kindern nicht mehr so stark ist. Ich sehe aber noch einen zweiten Grund, warum wir heute diesen Prestigewert von Kindern haben. Das hängt damit zusammen, dass die Kinder heute Sehnsüchte der Erwachsenen stillen müssen. Es ist die Sehnsucht nach der heilen Welt, die in uns allen steckt, die wir nun in die Kinder hinein projizieren. Die kalte Welt des Rationalismus und des Materialismus verführt in einer Gegenbewegung dazu, dass unsere emotionalen Defizite durch Kinder gestillt werden sollen. Wir sehen das insbesondere in der Werbung. Wir merken seit 3-4 Jahren, dass Kinder in Werbespots häufig vorkommen. Warum? Weil sie natürlich sofort, wenn wir ein süßes Kind, möglichst noch nackt, springt es da irgendwo rum, damit sofort etwas verbinden. Als wenn da irgendein Doktor so und so wäre, der uns gerade irgendeine neue Zahnpastatube verkaufen will. Wir denken sofort, das ist ja noch die heile Welt. Das ist ja noch das, was wir selbst früher hoffentlich erlebt haben. Kinder werden zur Stillung der Sehnsüchte herangezogen. Da müssen wir mal sehr drauf achten, meine ich. Matthias Hawkes, der Trendforscher, schreibt dazu folgendes, Zitat: Heute findet in unserem Land eine Kindermystifizierung statt. Wenn die Entscheidung für ein Kind einmal gefallen ist, lastet eine Unmenge von Projektionen auf den Kindern. Kinder werden in einem Prozess mit neuen Bedeutungserwartungen überladen. Kinder sollen Retter sein. Sie sollen die bessere Welt verwirklichen. Sie sollen Vorbilder sein für Unschuld und Unmittelbarkeit. Gebt den Kindern das Kommando. Sie werden mit pädagogischen Instrumentarien behagt und beobachtet und mit unrealistischen Hoffnungen belegt. Kurz, die Kinder werden als Sinnstifter der Welt umdefiniert. Kinder werden so zu Weltrettern, schreibt Hawkes, Ersatzpartnern, spirituellen Offenbarungen, Wunderwerken der Natur. Kinder werden auch zu Beziehungskit der Ehe und zu existenziellen Erlebnissen. Und damit projizieren wir in Kinder natürlich etwas hinein, was sie überhaupt nicht leisten können. Und deswegen offenbart unser neues Interesse am Kind vielleicht einfach nur unsere eigene Unfähigkeit, unsere Welt zu gestalten. Punkt 2. Den zweiten Trend in der Kinderszene nenne ich die fehlende Kindheit oder Kinder als kleine Erwachsene. Die fehlende Kindheit oder Kinder als kleine Erwachsene. Schon 1982 erschien im Amerikanischen das Buch von Neil Postman, Das Verschwinden der Kindheit. Obwohl dieses Buch also relativ alt ist, meine ich, ist es immer noch für unsere Situation heute sehr aktuell. Die These Postmans heißt, die elektronischen Medien, also das Fernsehen, bringen die Kindheit zum Verschwinden. Früher war die Erwachsenenwelt und die Kinderwelt voneinander getrennt. Die Erwachsenen lebten in der sogenannten Schriftkultur. Sie konnten lesen und schreiben. Die Kinder lebten in einer Bildkultur. Heute jedoch gibt es nur noch eine Bildkultur. Durch das Fernsehen ebnet man die Unterschiede ein zwischen Kindern und Erwachsenen. Das Fernsehen führt dazu, dass Kinder die Geheimnisse der Erwachsenenwelt per Bild präsentiert bekommen. Damit löst das Fernsehen die alte und wichtige Trennung, schreibt Postman, auf zwischen Kindheit und Erwachsenen. Zitat: Die Vorstellungs- und Empfindungswelt von Kindern ist endgültig dann abgeschafft, wenn Kinder, wie es heute oft passiert, nur noch zu Erwachsenenwünschen fähig sind und nicht mehr zu Kinderwünschen. Dieses Prinzip der fehlenden Kindheit oder Kinder als kleine Erwachsene zeigt sich, wie ich meine, an Dutzenden von Beispielen in unserer Gesellschaft. Einige möchte ich nennen. Kinder werden heute, besonders im Fernsehen, gerne als kleine Erwachsene dargestellt. Sie reden vernünftig, etwas altklug. Kinder werden frühzeitig zu Stars, auch in unseren Kreisen habe ich manchmal den Eindruck. Sie singen schon, haben schon kleine Konzerte. Die kleinen Mädchen werden zu Prinzessinnen hochstilisiert und die kleinen Jungs zu Prinzen. Wir reden hier von dem süßen Kind. Aber oft ist Süßigkeit des Kindes eine Projektion der Erwachsenen in das Kind hinein. Kinder werden auch behandelt wie Erwachsene. Man diskutiert neuerdings schon mit kleinen Kindern. Die Rollen sind hier unklar. Wer erzieht hier eigentlich wen? Das alte Rollenbild zwischen Erwachsenen und Kindern hat sich also aufgelöst. Wir haben eine Gleichberechtigung zwischen Kindern und Erwachsenen. Alle gehören zur gleichen Generation. Die Erwachsenen benehmen sich ja wie Kinder und Kinder deswegen auch wie Erwachsenen. In der Literatur merkt man hier auch diesen Wandel. In der Kinderliteratur werden häufig Themen behandelt, die zur Erwachsenenwelt gehören. Es gibt keine Tabuthemen mehr. Wir merken das in der Musik. Die Kinder sind eine eigene Zielgruppe geworden in der säkularen Musikszene. Es gibt viele Liedermacher und Bands für die Altersgruppe zwischen 5 und 8. Rolf Zukowski oder Fredrik Wahle oder Detlef Jöcker, 1-2-3 im Sauseschritt, verkaufen Millionen von CDs. Es werden in Deutschland mehr Kinder-CDs verkauft als in der Jazz- und Volksmusik zusammen. 176 Millionen D-Mark werden jedes Jahr neuerdings für diese Kinder-CDs umgesetzt. Das heißt, die Kinder sind auch ein eigener Markt geworden. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Dasselbe merken wir in der Mode. Kinder tragen heute gerne Erwachsenenkleider. Die Jungen treten auf in Hemd und Fliege und das schon mit 5 oder 6. Die Mädchen fangen an, mit 5 oder 6 sich zu schminken, wie die Eltern, wie die Mütter. Auch das Essen ist interessant. Die Soziologen sagen, da Kinder haben früher andere Essgewohnheiten gehabt. Sie aßen nämlich nicht Gerichte der Erwachsenen. Heute essen viele Kinder schon das, was die Erwachsenen auch essen. Und umgekehrt, die Erwachsenen essen das, was die Kinder essen. Beim Spielen hat sich was verändert. Über Spielzeug könnte man viel sagen und Spielverhalten der Kinder. Da gibt es ja natürlich unter uns auch größere Experten. Aber interessant ist, dass viele Kinder relativ früh in den Sportverein geschickt werden. In Westdeutschland gehören immerhin 70% aller Kinder zwischen 10 und 15 schon zu einem Sportverein. Was bedeutet das? Sport wird häufig unter Leistungsdruck gemacht. Es ist nicht mehr der zwanglose Sport von früher. Die Kindersoziologen und Pädagogen beklagen dabei die fehlende Spontanität im Spiel und die Ungezwungenheit. Neil Postman schreibt, Zitat, zusammen mit der Kindheit ist heute auch die kindliche Auffassung vom Spielen verschwunden. Unter dem Druck der unglaublich ehrgeizigen Eltern, Klammer auf, zuschauende Väter auf der Tribüne, Klammer zu, sollen die Kinder schon im jungen Alter zu Höchstleistungen angereizt werden. Kinder im Leistungssport. Nächstes Thema hier. Kinder haben heute häufiger ein eigenes Zimmer als früher. Das hängt natürlich zusammen, dass es so wenig gibt. Wenn man nur ein Kind hat, dann hat man meistens auch ein eigenes Zimmer für das Kind. Dieses eigene Zimmer hat jedoch auch wieder Auswirkungen auf das Sozialverhalten eines Kindes. Es kann sich zurückziehen in seine eigene kleine Welt. Kinder haben heute ein gesteigertes Problembewusstsein. Auch das wird in der Studie von Büchner deutlich. Schon 5- und 6-jährige Kinder sind durch das Fernsehen zum Beispiel mit Krieg in Verbindung gekommen. Kinder haben heute Ängste. Die größte Angst ist die Angst vor der Umweltverschmutzung. Schon 6-jährige sagen auf die Befragung hin, worüber hast du Angst? Vor der Umweltverschmutzung. Also das hat mich ziemlich erstaunt. Warum? Weil sie natürlich mit solchen Fragestellungen, die sie ja gar nicht intellektuell verarbeiten können, sehr früh schon konfrontiert sind durch die Medien. 56% der Kinder sagen, sie hätten Angst vor Umweltverschmutzung. Der Punkt Nummer 2 ist Angst vor Krieg. 52% aller Kinder haben Angst vor einem Krieg, obwohl sie nie einen erlebt haben. Und schon 40% der Kinder haben Angst vor der Arbeitslosigkeit. Obwohl das ja noch Jahre hin ist, sie haben aber natürlich viele von ihnen die Arbeitslosigkeit ihres eigenen Vaters erlebt. Und diese Ängste machen Kindern große Schwierigkeiten. Die fehlende Kindheit. Der nächste Unterpunkt hier hängt mit der Zeit zusammen, Zeit und Kinder. Ich hatte gestern schon etwas gesagt über die veränderte Zeit, auch in unserer gesellschaftlichen Situation. Wir erleben heute Zeit anders als unsere Großeltern. Und schon Kinder erleben die Zeit als Stress. Denn neben Schule, Hausaufgaben gibt's noch Nachhilfe und Kinderstunde, Klavierunterricht, Sportverein, Ballettstunde, Reiten und so weiter und so weiter. 45% aller Kinder zwischen 10 und 15 Jahren haben einen Terminkalender. Interessant, es gibt auch eine Studie darüber, wann das Kind zum ersten Mal eine eigene Armbanduhr hat. Ich habe mal ein bisschen überlegt, ich kann mich nicht mehr genau entsinnen, wann habe ich eigentlich meine erste Armbanduhr bekommen. Aber das war viel, viel später, als was Kinder heute schon mit Armbanduhr bekommen. Warum? Weil sie natürlich schon lernen müssen, ihre Zeit einzuteilen und auch die ganzen Termine unter einen Hut zu bringen. Lass mich hier gleich sagen, ich meine nicht, dass die Termine der Kinder ein Problem sind. Denn wir waren auch früher als Kind auch oft unterwegs und haben viel gemacht. Sondern, dass die Termine, die sie haben, ohne einen Zusammenhang sind. Kinder empfinden es so, dass oft diese Termine so Einzeltermine sind, ohne Beziehung zueinander. Hier eine Stunde, da eine Stunde. Es fehlt die rote Linie. Es sind isolierte Segmente. Eine Fragmentierung der Welt spiegelt sich hier schon bei Kindern wider. Diese Kinder, die dann befragt werden, sagen, sie haben einfach keine Zeit mehr. 45% aller Kinder zwischen 10 und 15 empfinden schon Stresssymptome. Empfinden, dass sie mit den Terminen nicht mehr zurechtkommen. Sie haben keine Zeit zum Träumen mehr. Sie sind weniger zu Hause. Kinder im Terminstress. Ein nächster Punkt, Kinder müssen dauernd auswählen. Auch das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, dass wir durch den Pluralismus des Marktangebotes dazu verdammt sind, schon jeden Tag hunderte von Entscheidungen zu treffen, die unsere Vorfahren nie treffen mussten. Denn früher war es schon bei der Mode so, man hatte nur zwei Anzüge im Schrank und da braucht man nicht groß auszuwählen. Bei Kindern ist das anders. In der modernen Zeit haben wir mehr, als wir brauchen. Und da stellt sich schon für kleine Kinder die Frage, was will ich eigentlich heute machen? Was will ich heute anziehen? Welche Spielsachen will ich heute herausholen? Welches Fernsehprogramm wähle ich? Mit welchen Freunden will ich zusammen sein? Was willst du denn heute essen? Fragt die Mutter schon das kleine Kind. Und Kinder sind dann oft überfordert. Und interessant ist, je mehr wir auswählen, das hat nicht nur mit Kindern was zu tun, auch mit uns, je mehr wir auswählen, desto mehr sind wir gefangen in der Spirale des Individualismus. Denn ich beschäftige mich ja mit mir selbst, mit dem Produkt, ich wäge ab und ich drehe mich dadurch immer nur mehr um mich selbst. Zitat von Büchner aus dieser eben genannten Studie vom Teddybär zum ersten Kuss. Er schreibt, Kinder haben heute ein hohes Maß an Selbstbestimmungsansprüchen. Schon bei den 10- bis 11-Jährigen haben wir eine hohe Individualisierungsrate, schreibt er. Das heißt, Kinder bestimmen heute mit, welche Mode sie tragen sollen und welche nicht. Die Lösung von der Meinung der Eltern, also die Lösung auch von der Bestimmung durch die Eltern, geschieht heute immer früher als noch vor Jahren. Die Folgen davon sind, laut Büchner, das sogenannte Teflon-Kind. Das finde ich eine interessante Aussage. Das Teflon-Kind ist ein Kind, bei dem nichts kleben bleibt. Es ist ein Kind ohne bleibende Prägungen und Eindrücke. Alles perlt ab. Vor allen Dingen das, was nicht gefällt, wird einfach abgeschüttelt. Man beobachtet weiter ein verändertes Sprachverhalten bei Kindern. Auch die Themen, worüber gesprochen sind, haben sich verändert. Kinder reden heute immer früher über Themen, die eigentlich zur Erwachsenenwelt gehören. Kinder sind dabei überfordert. Sie haben keine Geheimnisse mehr, denn durch das Fernsehen werden sie mit Tabuthemen konfrontiert, die früher im Bereich des Geheimnisses lagen. Sie haben keine Zeit mehr zum Staunen. Denn alles ist ja offenbar. Sie haben keine Zeit mehr zum Träumen, denn der Terminkalender ist so voll. Die Möglichkeit unmittelbarer Welterfahrungen, also richtig existenzieller Erfahrungen der Umwelt, wird geringer. Die technische Welt eröffnet den Kindern zwar neue Dimensionen, übrigens Dimensionen, die sie gar nicht verstehen können, aber diese Dimensionen sind schön verpackt in Plastik, in Blech und in Lack. Man weiß nicht mehr, warum Dinge passieren. Man geht unter in einer unglaublichen Masse von Banalitäten. Das Kind weiß, es funktioniert eben einfach, aber wie es funktioniert, weiß es nicht mehr. Zitat Postman: Wir haben Kinder, die Antworten bekommen auf Fragen, die sie nie gestellt haben. Kurzum schreibt er, wir haben eigentlich keine Kinder mehr. Punkt Nummer 3. Das überfütterte Kind. Das hängt natürlich mit dem zusammen, was ich gerade ausgeführt habe über Kinder als Erwachsene. Die Kinder sind heute überfüttert in verschiedenen Ebenen. Punkt A, das überladene Kinderzimmer. Die Spielzeugbranche setzt Milliarden um, auch in Deutschland. Die Eltern sind natürlich heute materiell reicher als früher und daran sollen auch Kinder partizipieren. Die Spielzeuge sind unsere Beruhigungspille, vielleicht für das schlechte Gewissen, dass wir so selten zu Hause sind. Dabei haben wir immer weniger Zeit scheinbar für unsere Kinder. Wir kaufen uns da frei mit tollen Geschenken. Die Kleiderschränke unserer Kleinen, die sind schon so voll, dass wir die Tür nicht mehr zubekommen. Dabei gibt es Kleidung für jeden Zweck, schon bei den Kindern, für jede Sportart, für jede Spielart. Und doch, es gibt immer Neues und eine immer stärkere Steigerungsmentalität. Der Kinderpädagoge Hopf schreibt dazu, Zitat, in einem derart überfüllten Kinderzimmer, wie wir es heute haben, das mehr einer Spielzeugdeponie gleicht, das fand ich auch gut, eine Spielzeugdeponie, jetzt schreibt er, wird der natürliche Bewegungsdrang des Kindes eingeschränkt und stellen sich leicht Antriebsarmut und Desinteresse ein und sind Sozialkontakte oder Gruppenspiele mit anderen Kindern kaum noch möglich. Ich wiederhole das nochmal. In einem derart überfüllten Kinderzimmer, Spielzeugdämonie, wird der natürliche Bewegungsdrang des Kindes eingeschränkt und stellen sich leicht Antriebsarmut und Desinteresse ein und sind Sozialkontakte oder Gruppenspiele kaum noch möglich. Das schreibt ein ganz berühmter Kinderpsychologe, Pädagoge, Verzeihung. Die Folgen dieses überladenen Kinderzimmers, 40% aller Kinder spielen heute schon nicht mehr, nie mehr draußen. In der Pädagogik nennt man das die sogenannte Verhäuslichungsthese oder die Verinselung von Kindern. Das ist natürlich insbesondere in den Großstädten ein Problem, wo kaum Spielplätze da sind. Dort ist das Erlebnisfeld des Kindes die Wohnung oder das eigene Zimmer. Klar ist, dass daraus ein Verlust an Produktivität und Kreativität entsteht. Der Bewegungsmangel, die fehlende eigene Körpererfahrung führt dann häufig auch zu aggressiven Reaktionen. Auch nimmt die Bedeutung der Spielzeuge ab. Auch hier gilt, wenn ich nur ein Spielzeug habe, ist mir das Spielzeug mehr wert, als wenn ich 1000 Spielzeuge habe. Je mehr es gibt, desto schwieriger wird das Verhalten zum Spielzeug an sich. Kinder rebellieren oft unbewusst gegen diese überfütterten Kinderzimmer, indem sie plötzlich wieder den Wunsch haben nach einer Puppe, nicht nach 10 Puppen. Und mit der einen Puppe gehen sie dann auch ins Bett und nicht mit den 10. Warum? Weil sie genau merken natürlich, dass das nicht funktioniert und diese Überlagerung auch zur Orientierungslosigkeit und zu Realitätsverlust führt. Punkt B, das medienerdrückte Kind. Dieser aus den 1996 erschienenen Studie von Büchner geht hervor, dass Medien in Kinderzimmern heute eine immer größere Rolle spielen. Ich war etwas erschüttert über die Zahlen, wie viele Kinder schon ihren eigenen Fernseher haben und damit natürlich auch über ihr eigenes Programm verfügen. Aber nicht nur das Thema Fernsehen ist hier ein großes Thema, sondern auch natürlich die Computerspiele oder überhaupt die Gameboys und andere Dinge. Ich will jetzt gar nicht die Zahlen im Einzelnen vorlesen. Es gibt übrigens eine neue Initiative Internet für Kinderzimmer, wo man versucht, auch bewusst diese ganze Internetszene hineinzutragen, auch schon zu den kleinen Kindern. Ich möchte nur zwei, drei Sätze dazu sagen. Erstens, unter diesem Punkt B, erstens, unsere Kinder sind überinformiert. Sie haben viel mehr Wissen als wir, aber dieses Wissen ist fragmentiert. Die großen Zusammenhänge bleiben den Kindern häufig verborgen. Man ist über vieles informiert und weiß doch nichts. Wir müssen den Kindern Informationen geben, die in einem Gesamtzusammenhang drin sind. Sie müssen das einordnen können, sonst überlasten wir das Kind und verwirren es. Interessant ist übrigens, je niedriger das soziale Niveau, Milieu einer Familie, desto höher ist die Ausstattung mit elektronischen Medien in den Kinderzimmern. Das scheint also auch etwas mit dem Niveau und dem Milieu einer Familie zusammenzuhängen. Innerhalb der pädagogischen Szene, insbesondere an den Schulen, klagen ja seit Jahren die Lehrer über zunehmende Übermüdung bei Kindern durch Fernsehkonsum, eine motorische Unruhe und mangelnde Konzentrationsfähigkeit. Ich will aber hier ehrlicherweise sagen, die Studien zu diesem Thema sind ziemlich umstritten. Und wir sollten nicht das Fernsehen prinzipiell zum Sündenbock aller unserer pädagogischen Fehler in der Erziehung machen. Das machen Eltern gerne, dass sie sagen, ja, das böse Fernsehen. Ich denke nicht, dass man alles aufs Fernsehen schieben kann. Da gibt es sicherlich andere Ursachen auch für die eben genannten Dinge aus der Schule. Übermüdung, motorische Unruhe, mangelnde Konzentrationsfähigkeit. Und das merkt ihr sicherlich auch in der Kinderarbeit. Punkt C. Das kommerzialisierte Kind. Ich nannte schon mehrfach das Problem, dass Kinder heute ein begehrtes Produkt der Werbung sind. Kinder sind Zielgruppe einer großen Unternehmensphilosophie, denn wenn man die Kinder frühzeitig gewinnen kann für ein Produkt, dann gewinnt man auch die Eltern. Das kennen wir ja, wenn wir mit den Kindern durchs Kaufhaus gehen, dann wissen die schon aus der Werbung natürlich, was gut schmeckt und was in ist und dann greift man zu. Und wer will dann als Eltern noch sagen, nein, nein, das gibt es nicht, dann muss eben doch die Nutella oder was weiß ich her. Warum? Weil die Kinder frühzeitig mit Werbung konfrontiert werden und dadurch Bedürfnisse geweckt werden. Das kommerzialisierte Kind zeigt sich auch darin, dass es bestimmte Produkte neuerdings gibt, die bewusst schon auf kleine Kinder abzielen, die sich Kinder nämlich selbst leisten können. Man müsste mal ganz Worte halten über den Siegeszug der sogenannten Überraschungseier. Das wusste ich auch nicht. Das habe ich jetzt erst so mal ein paar Studien darüber gelesen, so über diese Kommerzialisierung. Warum sind bei Kindern diese Überraschungseier so beliebt? Nur natürlich, weil es zum einen ein Geheimnis ist, da steckt ja was drin und man weiß nicht genau, was es ist, nicht? Und da muss man erst dann klingeln und so, man kann ja klopfen und was weiß ich, aber man muss es doch dann kaufen und aufmachen und da muss der Vater natürlich zusammensetzen, das ist ja immer das Gleiche, dafür braucht man die Väter noch, um diese Dinger da zusammenzusetzen. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt bei diesen Überraschungseiern, der ist mir eigentlich nie deutlich geworden. Besonders also Kinder ab dem Jahr 6 bis 10 etwa, können sich Spielzeuge dadurch leisten. Das ist nämlich ein Billigspielzeug. Und mit einer Mark kann man sich schon ein Billigspielzeug dann selbst kaufen. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich ein Spielzeug habe für 50, 60 Mark. Da müssen höhere Instanzen eingesetzt werden, damit das Kind überhaupt an das Spielzeug herankommt. Aber hier wird konsumorientiert. Ganz Moment. Auch das ist neu. Und das gab es so vor 20, 30 Jahren noch nicht, mit allen konsumorientierten Fragestellungen, die dahinter stehen. Stichwort Kleidung, Mode, da will ich jetzt nicht so viel drüber sagen. Kleidung ist heute schon bei Kindern Statussymbol, übrigens auch bei Eltern natürlich. Das, was mein Kind anzieht, hat ja auch für uns Eltern eine große Bedeutung. Da müssen wir selbstkritisch prüfen, was das heißt. Und das Äußerliche ist heute für Kinder auch schon wichtiger als früher. Kleider machen Leute. Das gilt besonders für die 90er. Interessant ist aber auch bei der Kleidung, dass Kinder heute schon frühzeitig selber entscheiden, was sie anziehen sollen. Das kann ich gut nachvollziehen. Also früher hat meine Mutter mir einfach das dahingelegt, was sie anziehen sollte. Heute protestieren Kinder und sagen, nee, nee, da will ich mal selbst an meinen Kleiderschrank gehen und stellen sich dann oft ihre Kombinationen selbst zusammen. Auch das Spielen hat sich verändert, habe ich gesagt. Das Spielen wird zum Konsumverhalten, da Kinder häufig nur noch bestimmte Tasten drücken müssen, damit sich irgendetwas bewegt. Das wäre auch ein großes Thema. Ich hatte ja gestern schon über Druckknöpfe und Powerknöpfe gesprochen. Das haben wir natürlich auch im Kinderzimmer. Die Folgen? Die Kinder fühlen sich häufig überfordert, haben Ängste vermehrt vor dem Versagen, eine schwächere psychische und emotionale Stabilität, interessanterweise, ein ausgeprägtes Krisenbewusstsein, eine zunehmende Verunsicherung durch dauernde Wechsel der Strukturen, zum Beispiel durch häufige Umzüge. Ist ja klar, die Familien ziehen ja immer häufiger um heutzutage. Das verunsichert natürlich Kinder auch in ihrer Entwicklung. Arbeitslosigkeit des Vaters und so weiter. Man nennt sogar auch in diesen Studien die Kinder heute autistische Kinder. Erinnert euch, den Begriff hatte ich gestern genannt in der Individualismus-These, dass Kinder sich nur noch zurückziehen in ihre kleine Glückswelt. Sie haben eine höhere Gewaltbereitschaft. Das hängt auch mit dieser Theorie der Verhäuslichung zusammen. Büchner schreibt dazu, die Zahlen machen deutlich, dass auf der Einstellungsebene für einen nicht unerheblichen Teil der Kinder und Jugendliche körperliche Gewaltanwendung eine Möglichkeit ist zur Durchsetzung ihrer eigenen Ziele. Also das ist auch ein großer Komplex, Gewalt bei Kindern, woher kommt das? Und da ist sicherlich manches zu bedenken, auch an Zivilisationskrankheiten in unserer Zeit. Ich eile weiter, Punkt 4. Das Kind als Opfer der Gesellschaft. Hier drei Unterpunkte. Punkt A, Scheidungskinder. Ich habe gesehen, dazu gibt es ja noch eine Arbeitsgruppe, die möchte ich auch sehr empfehlen, weil ich glaube, dass dieses Thema ja auch auf uns zukommt. Wir haben in Deutschland jedes Jahr etwa 125.000 Scheidungen. Jede dritte Ehe wird geschieden. Das ist eine Steigerung übrigens in den letzten 100 Jahren um 1.500%. Damit ein modernes Problem. 20-25% aller deutschen Kinder werden schon nicht mehr mit den leiblichen Eltern groß. Wie gehen wir damit um? Wie geht ihr damit um in der Kinderarbeit? Also mit Stiefmutter oder Stiefvater. 10% aller Familien sind heute Alleinerziehende, also Väter oder meistens ja alleinerziehende Mütter. Auch hier sagen die Kinderpsychologen und Soziologen ganz klar, die Folgen sind mangelnde Sicherheiten, Ängste, oftmals auch schuldempfindende Kinder, sie wären an der Scheidung schuld. Schlafstörungen, Angst, Aggressionen, insbesondere bei Jungen und Depressionen, schon depressives Verhalten bei Mädchen. Übrigens, das ist ein Problem, was natürlich in Zukunft, befürchte ich, sich noch ausweiten wird, da wir ja im Augenblick jetzt davor stehen, dass die homosexuellen Lebensgemeinschaften legalisiert werden und in Zukunft dann auch homosexuelle Paare ja Kinder adoptieren können. Auch hier sollten wir uns frühzeitig darauf vorbereiten, was das bedeutet dann auch für unsere Kinderarbeit. Das Kind als Opfer, Scheidungskinder. Punkt B. Das Kind als Opfer, missbrauchte Kinder. Kindesmissbrauch ist auch ein Modethema. Es gibt seit 2 Jahren unglaublich viel an Literatur darüber. Und ich meine zunächst einmal zu Recht. Denn das war über Jahre ein Tabuthema. Wie viele Kinder werden heute sexuell missbraucht? Die Zahlen sind sehr schwierig zu interpretieren. Es gibt jedes Jahr in Deutschland nur, in Anführungsstrichen bitte, nur 16.000 Anzeigen gegen Kindesmissbrauch. Man schätzt aber, dass das nur die Oberfläche des Eisberges ist. Die neueren Zahlen sagen, dass 25% aller Frauen und Mädchen sexuell missbraucht worden sind. Ich muss euch sagen, ich weiß nicht, wie man diese Zahlen einschätzen kann. Ihr wisst sicherlich, es gibt ja auch völlig unberechtigte Anklagen gegen Erwachsene von Kindern oder von betroffenen Eltern wegen sexuellem Missbrauch. Lassen wir das mal zur Seite. Eins ist klar, das ist kein Randthema unserer Gesellschaft. Und da sind viele Mädchen betroffen. sind ja fast nur Mädchen, die sexuell missbraucht werden. Man weiß heute, dass der Missbrauch meistens oder fast ausschließlich von engen Verwandten, von Vätern, Stiefvätern, von Brüdern, von Onkeln, die dahinter stehen, also den Missbrauch dann durchführen. Es sind also nicht irgendwelche fremden Leute von völlig von außen. Es ist ein Tabuthema und es ist ein Thema, über das Mädchen selten sprechen. Aus Angst heraus, auch vielleicht die Ehe der Eltern auseinanderzubringen dadurch. Sie sind eingeschüchtert. Es gibt ja die üblichen Bedrohungen, auch in einem solchen Fall Mädchen gegenüber. Kindesmissbrauch, das muss ich leider sagen, und ich möchte euch da etwas sensibilisieren, gibt es auch in christlichen Kreisen. Und das ist ein Thema, wo wir wirklich sehr aufmerksam sein sollten in der Kinder- und Jugendarbeit. Es gibt bestimmte Symptome, die darauf hinweisen, dass Mädchen missbraucht wurden. Eine ganz starke Selbstverachtung, auch des eigenen Körpers. Auch Magersucht oder Fresssucht können Schutzerscheinungen sein, um sich dem sexuellen Missbrauch zu entziehen. Vor allen Dingen oft große Schuldgefühle gegenüber sich selbst, weil schon Mädchen auch angeregt werden durch den sexuellen Missbrauch und sich dann selbst schuldig fühlen. Manchmal dann auch, aber auch relativ selten, Verletzungen im Intimbereich. Das wäre ein riesiges Thema. Und ich weiß, dass auch in diesem Rahmen sich schon mal damit beschäftigt wurde. Es gibt dazu auch mittlerweile, meine ich, ganz gute Literatur. Ich möchte euch eins sehr empfehlen. Das ist eine Studie, die gemacht worden ist von dem Land Nordrhein-Westfalen zu diesem Thema. Aber es gibt auch von der Bundesregierung, vom Bundesfamilienministerium so Broschüren. Wer da mehr Interesse hat, dann kann ich auch die Titel mal nennen. Auch unter der Fragestellung, wie erkennt man eigentlich, ob bei Mädchen sexuell missbraucht worden ist. Da sollte man schon aufmerksam sein, auch als in der Kinderarbeit. Dann Punkt C, das sexualisierte Kind als Opfer. Damit meine ich nicht sexuellen Missbrauch, sondern die Überflutung von Kindern schon mit dem Thema Sex. Durch Pornografie, durch bestimmte Zeitschriften, vor allen Dingen aber durch die totale Enthüllung des Themas Sexualität durch die Medien. Es ist immer witzig dann auch zu hören, Kinder sollen aufgeklärt werden und wissen schon längst Bescheid. Und zwar immer früher. Das Geheimnis um die Sexualität ist ja etwas sehr Schönes. Und dieses Geheimnis ist längst ad acta gelegt worden. Und Sexualität wird zur Ware und wird enttabuisiert, was meines Erachtens in dem Punkt für Kinder eine Überlastung ist, womit sie kaum fertig werden können. Punkt 5, letzter Punkt. Das fehlgeleitete Kind. Kinder sind nicht nur Opfer unserer Gesellschaft, sondern sind bewusst auch teilweise fehlgeleitet. Auch hier drei Unterpunkte. Punkt A. Wir haben in unserem Land einen großen Erziehungsnotstand seit Jahrzehnten. In dem Bereich der Pädagogik ist Folgendes interessant. Wir haben heute keine klassische Pädagogik mehr, die sich durchgesetzt hätte, sondern Dutzende von verschiedenen pädagogischen Systemen, die heute vertreten werden. Es ist eine große Verwirrung und Orientierungslosigkeit in der Frage, wie erzieht man eigentlich ein Kind? War es in den 60er und 70er Jahren noch die anti-autoritäre Pädagogik, die die Schulen beherrschten, haben wir heute den Pluralismus pädagogischer Meinungen. Von Montessori bis zum Waldorf-Kindergarten ist alles vertreten. Und deswegen ist Pädagogik im Grunde genommen individualisiert. Jeder hat seine eigene Pädagogik. Und wehe, jemand redet mir in meine Pädagogik hinein. Die Erziehungspraxis heute ist allgemein geprägt, laut Büchner, von einer Tendenz weg von der Befehlspädagogik hin zur Verhandlungspädagogik mit dem Kind. Wir diskutieren und verhandeln heute mit Kindern. Wir haben eine hohe Respektierung kindlicher Interessensäußerungen. Die Strafe hat abgenommen, sie ist gering. Aber das kindliche Autonomiestreben wird heute gefördert. Dahinter ist positiv zu sagen, dass die Selbstständigkeit der Kinder heute zugenommen hat. Aber andersrum muss man sagen, wird das Kind an dem Punkt wieder völlig überfordert. Kinder dürfen heute fast alles in der neueren Pädagogik. Und Experten übernehmen heute oft die Erziehung, besonders Fachleute für alle möglichen Bereiche des Kinderlebens. Insgesamt erscheint Erziehung heute reine Glückssache zu sein. Interessant ist nur angedacht oder angerissen, viele Mütter sind heute ja wieder berufstätig, meistens halbtags. Besonders übrigens in Ostdeutschland ist das ja eine große Fragestellung. Büchner fordert deshalb, im nächsten Jahrzehnt müssen 30% aller Grundschulen Ganztagsschulen werden, damit mehr Mütter wieder arbeiten gehen können. Auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Was bedeutet das? Was heißt das für uns auch in der Kinderarbeit? Jeder hat heute, wie gesagt, seine eigene pädagogische Methode. Es entsteht dadurch eine Unsicherheit. Die Eltern führen nicht mehr, sondern überlassen die Kinder sich selbst. Punkt B, Bildungsnotstand. In der letzten internationalen sogenannten Rankinglisten über die Schulen der Welt hat Deutschland in bestimmten Fächern nur noch Mittelmaß erreicht. Wir haben einen Bildungsnotstand. Die Unfähigkeit, logisch zu denken, nimmt zu. Die Hauptschule wird in Deutschland systematisch abgewertet. Nur noch 15% aller Schüler in den Großstädten gehen überhaupt noch zur Hauptschule. Alles drängt ins Gymnasium. 40% der Schüler sind im Gymnasium. In den Städten sogar über 50%. Was lesen Schüler? Auch darüber gibt es interessante Studien. Was lesen Kinder? Die liebste Lektüre für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren ist die Fernsehzeitung. Comics, natürlich Bravo, Mädchen, Sugar und was es sonst noch für Schülerzeitschriften gibt. Wir haben keine Eliten mehr in unserem Land. Das Ziel der neuen Pädagogik ist bewusst die integrative Schule, die 6-jährige Grundschule. Alles soll gleich gemacht werden. Wo sind noch die bildungspolitischen Ziele der Pädagogik? Viele Schüler halten den Belastungen in der Schule nicht mehr stand, besonders in der Sekundarstufe 1. Wir haben einen unglaublichen Bildungsnotstand. Und deswegen auch unter Punkt C, das fehlgeleitete Kind. Wir haben eine unglaublich starke Unwissenheit mittlerweile in geistlichen Dingen. Und darüber will ich nicht sagen, weil ihr wisst das, man muss wirklich im wahrsten Sinne des Wortes heute bei Adam und Eva anfangen. Man darf nichts mehr voraussetzen, auch übrigens oft bei Kindern nicht mehr aus christlichen Familien. Wir müssen einfach reden, wir müssen die Grundlinien des Glaubens wieder klar machen. Und das sollte man auch bedenken in der Kinderarbeit. Lass mich bitte noch 2 Minuten nehmen unter der Fragestellung, was können wir denn tun? Ich sagte schon, die Lösung müsst ihr nun selbst entwickeln. Ich lasse euch damit mal bewusst alleine. Aber ich möchte euch doch 4, 5 kurze Tipps geben. Ich denke, wir müssen erstens mal wieder hören, was sagt denn die Bibel eigentlich zum Thema Kindheit? Ich habe oft den Eindruck, auch bei uns gibt es traditionsvererbte Idealvorstellungen, was ein Kind zu tun und zu lassen hat, die nicht mit der Bibel übereinstimmen. Deswegen sollten wir selbstkritisch fragen, ob unsere Vorstellung von Kinderarbeit nicht die Vorstellungen der 60er oder der 50er Jahre sind. Die waren nämlich genauso wenig bezogen, meine ich, auf die Heilige Schrift für die Vorstellung der 90er Jahre. Wir haben zum Beispiel das Idealbild oft des braven Kindes. Ist das brave Kind das ideale Kind? Ist das brave Kind ein Kind, wie Gott es haben will? Da merke ich auch in unseren Köpfen ganz andere, vielleicht auch zeitbedingte Vorstellungen, die eigentlich so auch nicht in der Bibel zu finden sind. Also diese große Frage ist für mich sehr zentral. Was sagt die Bibel eigentlich über das Wesen der Kindheit? Und was sagt die Bibel nicht? Übrigens, Klammer auf, damit will ich keinen in Frage stellen. Die Bibel sagt relativ wenig über Kinder. Damit will ich jetzt keinem zu nahe treten. Aber wenn wir die Gesamtaussage mal der Heiligen Schrift nehmen, die großen zentralen Linien kommen Kinder relativ selten. Ich sage nicht, sie kommen nicht vor. Nicht, dass mich jemand falsch versteht. Es kommt häufig was von Kindern vor. Aber die Kinder werden in der Bibel, das ist jetzt mein Punkt, nicht so wichtig genommen, wie sie heute in der Gesellschaft wichtig genommen werden. Und diese Relation ist mir relativ wichtig, damit ihr das richtig versteht. Das war nur eine Klammerbemerkung. Zweitens, Familie muss wieder Familie werden. Was wir an große Herausforderung heute haben, ist ja, dass es überhaupt keine Familie mehr gibt in unserem Land. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen ein gesundes Familienleben haben. Und dass die Leute an unserer Familie ablesen können, wie Familie nach biblischen Maßstäben auszusehen hat. Fördert auch in euren Gemeinden gesunde Familien, schult Familien, lasst Familie nicht alleine. Wir brauchen viel mehr auch Seminare in Kindererziehung, auch in Ehefragen, bis hin hinein auch in ganz praktische Fragen des Ehelebens. Da wird man noch viel zu wenig gemacht. Familie ist der Grundbestand und die Stabilität auch einer gesunden Gesellschaft. Drittens, ich meine, aus dem eben Gesagten wird klar, das Kind muss wieder Kind werden. Das Kinderalter muss auch wieder Kinderalter werden. Wir überlasten heute die Kinder mit erwachsenen Themen, die sie überhaupt nicht verarbeiten können. Kinder haben keine Zeit mehr zum Träumen. Kinder haben keine Zeit mehr zum Staunen. Kinder brauchen aber das ganzheitliche Erlebnis, auch mit der Schöpfung und auch mit anderen Menschen. Kinder müssen wieder Kinder werden und dürfen nicht zur Projektionsfläche der Wünsche von Erwachsenen werden. Ich wünsche mir, dass auch wir ganz praktisch unsere Kinder so erziehen, dass sie Freiräume haben für ihre Entwicklung und unbelastet ihre Kindheit erleben können im Sinne, wie Gott es möchte. Kindesalter muss wieder Kindesalter werden. Viertens. Das bezieht sich jetzt mehr auf ältere Kinder. In diesen soziologischen Studien wird klar, dass über 70% der Kinder keine Vorbilder mehr haben. Kinder brauchen Vorbilder. Kinder brauchen Menschen, an denen sie sich ausrichten können. Und das sind nicht die Idole der Kindermusikszene, sondern das müssen Menschen sein mit echten, vorbildhaften Tugenden, mit Werten, die sie in ihrem Alltag ausleben können. Daran können Kinder am meisten lernen. Der Vorbildcharakter des gelebten Vorbildes ist die große Chance, Kinder zu prägen. Nicht durch Literatur, nicht durch Fernsehen, sondern durch Menschen, die vorbildlich leben. Und da sollen wir sein. Und fünftens, auch ein recht allgemeiner Tipp. Ich glaube, Kinder brauchen heute liebende Autorität. Man könnte auch umgekehrt sagen, ich war mir unsicher in der Vorbereitung, man könnte auch autoritäre Liebe sagen, aber das klingt etwas negativ. Vielleicht liebende Autorität ist besser. In diesem Begriffspaar schwingt ja beides mit. Sie brauchen Geborgenheit. Sie brauchen Liebe, Anerkennung, Sicherheit, Lob. Und sie brauchen Autorität. Sie brauchen Führung. Es gibt allerdings Bücher in der Pädagogik, die heißen im Titel einfach, Kinder brauchen Führung. Ist ja toll, dass man zu der Erkenntnis auch schon mal gekommen ist, aber das zeigt ja, dass uns das abhanden gekommen ist. Sie brauchen Leitlinien für ihr Leben. Sie brauchen hier an dem Punkt auch Leute, die Grenzen setzen. Kinder brauchen Grenzen, auch das ist ein Buchtitel. Liebende Autorität. Ich weiß und mir ist klar, dass diese Lösungsvorschläge sehr allgemein sind. Wichtig ist, dass wir dazu kommen, das nun ganz praktisch umzusetzen in unsere konkrete Kinderarbeit in der Gemeinde. Und dazu möchte ich bitten, dass wir gegen den Trend mal sehr kreativ werden und in unseren Mitarbeiterkreisen Konzepte entwickeln, dass das moderne Kind unserer Zeit auf die richtige Art und Weise korrigiert wird und Korrektur bekommt und Hilfen bekommt durch unsere Kinderarbeit. Und das wünsche ich jedem von euch, dass Gott Gnade schenkt, dass wir das erreichen, auch zu Gottes Ehre, wie wir es eben gehört haben. Ich danke euch.
Ja.
Ja, das stimmt.
Was Pädagogik angeht, also im Heimbereich, ist auch immer mehr das Kinder. Mhm. Da wird immer mehr darauf geachtet, dass auch Grenzen gesetzt werden.
Ja.
Gucken, wie funktioniert.
Mhm. Ja, ich wiederhole es nochmal. Also es ist völlig richtig, natürlich gibt es auch Jungen, die bei sexuellem Missbrauch betroffen sind. Die Prozentzahl liegt aber, deswegen habe ich mir auf Mädchen beschränkt, natürlich wesentlich niedriger. Aber es ist richtig, man spricht, glaube ich, 10%, genau das habe ich auch gelesen, bei Jungen, die auch missbraucht werden. Aber es ist gut, dass du das nochmal sagst, nicht, dass das hier falsch rüberkommt, dass nur Mädchen betroffen sind. Ja, auch mit der, ich wiederhole es nochmal eben, mit diesem Erziehungskonzept, das ist völlig richtig, auch die moderne Pädagogik spricht wieder von Autorität. Wisst ihr, das, was mich da so traurig macht, ist ja Folgendes. Man hat 20 Jahre in der Pädagogik das Thema Autorität gemieden wie die Pest. Und heute fängt man wieder an, über Autorität zu reden, weil man merkt, man ist gescheitert in der Pädagogik. Was für mich so traurig ist, man hat eine ganze Generation falsch geprägt. Die pädagogischen Konzepte sind ja nicht neutral, sondern sie werden ja auf den Köpfen der Kinder ausgetragen. Heute habe ich keinen Pädagogen, der sich entschuldigt für seine falschen pädagogischen Konzepte der 60er und 70er Jahre. Wir müssten eine Bußbewegung in der Pädagogik heute haben. Aber so wird einfach drüber hinweggegangen und gesagt, ja gut, das war einfach, da haben wir einen kleinen Fehler gemacht und so, jetzt machen wir es anders und es ist besser und so. Und eine ganze Generation von Eltern ja auch, die heute Eltern sind, sind an dem Punkt fehlgeleitet worden durch die antiautoritäre Pädagogik. Und kein Mensch sagt und entschuldigt sich dafür, dass das falsch gewesen ist. Es wird einfach so drüber weggegangen in der Wissenschaft und heute haben wir eben ein bisschen autoritäre Konzepte und andere Modelle und so. Und die Kinder sind kein Experimentierfeld. Das muss man einfach mal verstehen. Man kann ja Leute im Kindheitsalter so falsch prägen, dass ihr ganzes Leben daneben ist. Und das macht mich sehr traurig. Vielen Dank.
Hier vorne mal noch. Was ist eben?
Ich habe das Buch jetzt, glaube ich, auf dem Zimmer gelassen, was ich empfehlen wollte. Ich kann es gleich mal holen. Also wenn das interessiert, können wir vielleicht beim Mittagessen eben den Titel mal abschreiben. Es gibt übrigens auch interessanterweise jetzt einige Titel aus christlichem Bereich. Ja. Also Günter Klemnauer hat ein neues Buch veröffentlicht über sexuellen Missbrauch bei Christen auch. Das habe ich nur überflogen, fand ich so nicht schlecht, weil es recht praktisch ist. Ich möchte ein bisschen warnen bei diesem Thema. Es ist ein Modethema. Beim Modethema muss man immer ein bisschen aufpassen, weil das natürlich dann häufig etwas überzogen ist, was da kommt. Also es gibt auch ganz horrende Zahlen über sexuellen Missbrauch. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Also bleibt nüchtern bei diesem Thema, aber nehmt es auch ernst, auch in unserer Arbeit. Das ist eigentlich nur das, was ich wollte mit diesen wenigen Bemerkungen. Also den Titel hole ich gleich nochmal.
Die Polizeidienststellen, die stellen also auch recht gutes Material zur Verfügung. Ich habe zu Hause eine Broschüre von der Landespolizei in Rheinland-Pfalz. Das finde ich also noch besser als die Materialien von den Landesregierungen, weil die oft auch politisch sehr stark gefärbt sind und natürlich auch einiges vermitteln, wo wir große Fragezeichen machen müssen. Mhm.
Ich würde auch nur was sagen, und zwar geht es, dass viele Frauen jetzt auch als Alleinstehende wieder in die Gemeinde kommen und dass das sehr wichtig ist, dass also wirklich intakte Ehen, Familien da sind. Mhm. Und was mir immer wieder auffällt, ist leider, dass doch die Kinder irgendwo auch bei den Christen, sagen wir mal, dass die Erwachsenen auch nicht so aufgeklärt werden, was wirklich für uns Kinder schädlich ist und was nicht. Und ich denke da ganz besonders, wir haben das jetzt nachgearbeitet, was ist für unsere Kinder wichtig? Es betrifft Märchen, es betrifft Fernsehen. Und was können wir dagegen tun? Ich war am Anfang meiner Zeit, wo ich zum Glauben gekommen bin, in eine kleine Gemeinde, bin nachher in eine große gekommen und hatte das Vergnügen, da auch bei den Kindern dabei zu sein, als Zweitperson später. Und ich hatte das Gefühl, es wird einfach zu wenig die Frau aufgeklärt, was für eine große Aufgabe eine Frau hat.
Bis Nachmittag.
Und ich denke einfach, es wird nicht geschätzt, es wird noch nicht erkannt, dass die Mutter eine ganz große Verantwortung hat, den Kindern gegenüber. Und dass die Mutter die Kinder pflegen tut. Und ich wünsche mir einfach für uns als Christen, dass wir das verstärkt uns wieder dahin bewegen, dass wir erkennen, wo der Platz ist. in der Familie, als Frau den Kindern gegenüber und unsere Verantwortung in der Gesellschaft.
Vielen Dank. Dankeschön. Hier vorne noch vielleicht eine Frage.
Ich möchte vielleicht noch eine Frage stellen bezüglich der esoterischen Prägung als Trends in der heutigen Zeit. Wie kann man, ich will mal sagen, was kommt auf uns zu? Ich denke, sehr viele Eltern, die verschiedene Praktiken der Kinder mit ansehen in der Schule, und ich habe das vielleicht ein bisschen vermisst, dass man an einem Schwerpunkt setzt, was da auf uns zukommt.
Also ich hatte im ursprünglichen Manuskript sogar mal ein ganzes Kapitel über Okkultismus in der Kinderszene. Habe das etwas rausgenommen. Das Problem ist immer, wenn man darüber spricht, dass viele Leute auch Ängste bekommen bei diesem Thema. Mir ist ein großes Anliegen, wenn wir über Okkultismus sprechen, dass wir das sehr nüchtern machen. Also es tut mir leid, es gibt auch eine unglaublich starke, naive naive Angsthaltung vielen Christen, wenn also irgendwie, was weiß ich, also wir hatten bei uns mal eine Kampagne im Stadttheater, mussten die Schüler dann alle von Michael Ende irgendein Theaterstück sich angucken, und dann sind dann Eltern auf die Straße gegangen, haben dagegen protestiert, weil das ja alles so okkult ist. Versteht, es ist gut, dass man sich dagegen wehrt, aber ist es auch falsch, wenn man an dem Punkt fast hysterisch wird? Und das mag ich nicht, auch bei dieser ganzen Diskussion jetzt um diese Fantasiereisen. Das ist ein großes Thema, so gerade in Kindergärten schon. Lass uns da bitte sehr nüchtern und sachlich drüber sprechen. Nicht alles, was da gemacht wird, ist gleich zutiefst satanisch. Also deswegen habe ich das ein bisschen rausgenommen, aber ich merke natürlich, das ist ein großes Thema und verunsichert dann auch viele. Ich will es auch nicht bagatellisieren. Da ist wichtig, dass wir wissen, was da läuft. Aber wie gesagt, lasst euch da nicht aus der Fassung bringen. Ich würde mir auf jeden Fall mit dem Lehrer sprechen darüber. Würde auch klar sagen, welche Motive er damit hat, was er damit erreichen will. Aber möchte hier auch etwas differenzieren. Auch Mandala malen und so Sachen, das kommt ja jetzt ganz stark in den Kindergärten und Grundschulen auch auf. Da ist Aufklärung gut, aber wie gesagt, da auch alles prüfen und nicht gleich hysterisch werden. Beides machen. Klar ablehnen und sagen, wir wollen mit diesen Dingen nichts zu tun haben, und mein Kind nehme ich raus an dem Punkt. Aber auf der anderen Seite auch sehen, dass es natürlich da nicht alles ganz dunkel ist, was da läuft. Manchmal haben die ganz andere Motive, wollen die Kinder einfach zur Ruhe bringen, wollen die Kinder entspannen und solche Sachen. Da muss man also, meine ich, vielleicht ist das etwas zu revolutionär, auch etwas sachlicher mit der Sache umgehen.
Ja, schönen Dank. Ich denke, damit ist nochmal ein heißes Thema angeschnitten worden, aber ich bin dankbar für deine Aussagen dazu. Ich glaube, wir haben das auch in den letzten Jahren hier immer wieder betont, gerade wenn es um diese Themenbereiche geht, dass wir nüchtern daran gehen. Und ich möchte noch einen wichtigen Tipp weitergeben. Das heißt zwei. Einmal das sachliche Gespräch mit der Lehrerin oder dem Lehrer und hilfreiche Literatur den Leuten mal geben. Denn das habe ich gemerkt, oft wissen Lehrer gar nicht, was sie tun. Und da kann ich euch sehr dieses Buch von Traugott Kögler, ein Mitarbeiter des Gnadauer pädagogischen Arbeitskreises, empfehlen, Lernen durch Entspannung oder Superlearning im Untertitel. Das hat also unserer Klassenlehrerin schon zumindest mal die Augen geöffnet, dass die ganzen Dinge nicht so ganz wertneutral zu handhaben sind. Und das Zweite, dass wir beten, dass wir auch als gläubige Eltern verstärkt beten für die Schulen, und dass wir das auch zum Inhalt unserer Gebetsstunden machen, dass wir uns auch unabhängig als gläubige Mütter und Väter zum Gebet treffen, gezielt dafür beten. Und ich möchte nur alle Eltern ermutigen, solange uns die Landesregierung noch die Freiheit lassen, sich zu engagieren im schulischen Bereich. Wir sind oft so die Passiven und werden nur wach, wenn Michael Ende gezeigt wird. Ansonsten bringen wir nichts Konstruktives ins Schulleben rein. Und da möchte ich nur viel Mut machen, dass wir in der Elternarbeit aktiv mitarbeiten. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass man da doch das ein oder andere bewegen kann, obwohl wir die Lehrer nicht verändern. Wir sollten auch nüchtern feststellen, wir leben in einer Zeit, in der wir alle mit Okkultismus zu tun haben. Wir erleben täglich ständig einen passiven Okkultismus. Wir sollten uns nur davor hüten, unsere Kinder auf eine aktive Schiene zu setzen oder setzen zu lassen und da sehr hellhörig und wach sein. Schönen Dank, Stefan. Du wirst uns ja gleich nach dem Mittagessen wieder verlassen. Ihr habt also noch kurz Gelegenheit, ihn zu sprechen, aber lasst ihn auch essen, damit er gestärkt nach Hause kommt zu seiner Familie. Wir wollen dir herzlich danken für diese vielen guten Hintergrundinformationen. Ich denke, kaum jemand von uns beschäftigt sich so intensiv mit Studien. Und eins ist mir auch in diesen zwei Vorträgen klar geworden, es scheint zu allem und zu nichts Studien zu geben. Und ich denke, das ist schon hilfreich, wenn man da mal eine Vorsortierung erfährt durch jemanden, der auch die rechte geistliche Gesinnung hat.